Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
We wish you a great mission. Viel Glück. Godspeed and enjoy the ride.
Den ersten Countdown des Tages hat der deutsche Astronaut Matthias Maurer bekommen. Für ihn ging es heute endlich hoch zur internationalen Raumstation ISS. Und für einige andere als Astronautin oder Astronaut verkleidete gab es den Countdown heute um 11.11 Uhr. 11.11. Karnevalsbeginn in den Hochburgen und das bei 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Wie bedacht oder unbedacht gefeiert wurde, das klären wir heute in diesem Podcast. Der vielleicht bald Kanzler Olaf Scholz will Deutschland winterfest machen.
Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes schützen können.
Das hat er heute im Bundestag zu den Plänen der Ampelparteien gesagt. Die Pandemie muss bekämpft werden. Aber mal anders gefragt, wer regiert uns eigentlich gerade? Das klären wir mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz.
Olaf Scholz unterstreicht damit, dass er die Richtung in Sachen Corona-Maßnahmen vorgibt, seinen Führungsanspruch als designierter Bundeskanzler. Gleichwohl haben wir eine kommissarische Kanzlerin, eine geschäftsführende Kanzlerin, eine Regierungschefin auf Abruf, deren Kabinett die Amtsgeschäfte noch so lange fortführt, bis eine neue Bundesregierung vereidigt ist.
Und was passiert eigentlich mit unseren Retouren? Schuhe, die zu klein oder zu groß sind, die wir zurückschicken, werden die dann vernichtet oder wiederverwendet? Es gibt dazu eine spannende Recherche und die zeigt, dass zum Beispiel ein Sportartikel Hersteller durchaus Retouren schreddert. Mehr dazu für euch jetzt in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wer regiert eigentlich unser Land und vor allem, wer managt die Pandemie aktuell? Olaf Scholz, voraussichtlich unser Kanzler bald, hat lange Zeit nichts dazu gesagt. Heute dann doch im Bundestag.
Wir müssen eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme am Arbeitsplatz treffen. Deshalb wollen wir, dass in Zukunft an Arbeitsplätzen 3G gilt.
Eine von verschiedenen neuen Maßnahmen, die bald kommen sollen. CDU und CSU waren heute schon so richtig im Oppositionsmodus, haben das kritisiert alles. Dabei ist die CDU ja auch mit Gesundheitsminister Jens Spahn ja immer noch geschäftsführend in der Regierung und kümmert sich sozusagen auch um die Pandemie. Kann das gut gehen? Analysieren wir das mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Julia, hast du noch einen Überblick, wer eigentlich gerade für was zuständig ist oder auch so ein bisschen den Eindruck, wir sind gerade führungslos in der Pandemiepolitik?
Ja, richtig führungslos sind wir nicht. Guten Abend. Die Ampel agiert gewissermaßen schon so, als sei sie Regierungskoalition. Olaf Scholz unterstreicht damit, dass er die Richtung in Sachen Corona-Maßnahmen vorgibt, seinen Führungsanspruch als designierter Bundeskanzler. Gleichwohl haben wir eine kommissarische Kanzlerin, eine geschäftsführende Kanzlerin, eine Regierungschefin auf Abruf, deren Kabinett die Amtsgeschäfte noch so lange fortführt, bis eine neue Bundesregierung vereidigt ist.
Die epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft Ende November aus. Die Ampelkoalitionäre haben deshalb die Maßnahmen eingebracht, die sie für sinnvoll halten. Offiziell gibt es aber sie noch nicht, die Ampelkoalitionäre, in der Regierung. Gesundheitsminister ist noch Jens Spahn. Der will alles tun, um die Pandemie zu bekämpfen, hat aber keine Macht. Oder wer hat gerade das Sagen?
Ja, diese Übergangsphasen sind insofern normal, als dass wir sie alle 4 Jahre erleben. Nämlich immer dann, wenn nach einer Bundestagswahl Koalitionsverhandlungen geführt werden müssen. Ausnahmen, dass eine Partei mit absoluter Mehrheit alleine regieren kann, Adenauer und die Union 1960 zum Beispiel. Oder dass solche Verhandlungen mal scheitern und dadurch besonders lange dauern. Wir erinnern uns 2017 Jamaika und dann die Fortführung der Großen Koalition. Das sind historische Ausnahmen. Was 2021 dazu führt, dass eine gewisse Unsicherheit zu spüren ist und die Unruhe zunimmt, ist die pandemische Lage. Das heißt, es wird jetzt besonders deutlich, dass wir ganz schnell eine neue handlungsfähige Regierung benötigen. Das heißt, alle einen positiven, ergiebigen Abschluss, könnte man sagen, der Koalitionsverhandlungen herbeisehen, damit endlich die Zuständigkeiten wieder klar sind. Und das gilt natürlich auch für das Bundesgesundheitsministerium und die Person Spahn, beziehungsweise dann seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger.
Olaf Scholz hatte lange Zeit sich zurückgehalten, nichts zur aktuellen Pandemiepolitik gebracht. Heute war das anders. Musste er, weil der Druck auf ihn so groß war?
In gewisser Weise schon. Nebulöse Verantwortlichkeiten gehen immer auch zulasten des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger. Wer entscheidet, muss dafür als Parteikollektiv oder als Person im Amt individuell verantwortlich gemacht werden können. Das heißt, Zurechenbarkeit von Entscheidungen ist in Demokratien im Sinne der Machtbegrenzung und auch der nachträglichen Beurteilungsmöglichkeit durch die Wählerinnen und Wähler enorm wichtig. Und die genaue Zuständigkeit von noch Merkel oder schon Scholz ist eben in dieser Übergangsphase für die Menschen ganz schwer nachzuvollziehen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass richtig gut kommuniziert wird.
Für nächste Woche ist ein Bund-Länder-Treffen zur Corona-Krise geplant. Wie siehst du das? Aus deiner Sicht müssen die Länder jetzt ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, wenn vom Bund weniger kommt?
Naja, die Infektionszahlen steigen. Die Diskussion darüber, ob die bundesweite oder regionalen Regeln besser sind, ist dadurch neu entfacht. Und das ruft dann auch die Ministerpräsidentenkonferenz wieder auf den Plan. Wir müssen uns klar machen, das ist ein Gremium ohne Verfassungsrang, das also zum Austausch der Landesregierung mit den VertreterInnen des Bundes geschaffen worden ist. Und eine formelle Entscheidungsbefugnis hat dieses Gremium eben nicht, sodass der Ball am Ende dann doch wieder zurückgespielt wird an die Bundesregierung und die Landesregierung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Ich halte an dieser Stelle eine stärkere Beteiligung, eine Einbindung der Parlamente für wesentlich, für ganz wichtig, weil der Bundestag ja von den Menschen am 26.09. gewählt worden ist und in Bezug auf Debatten, also die Kommunikationsfunktion, auch absolut handlungsfähig ist.
Wir sind in einer noch Merkel-Schon-Scholz-Phase, sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Und das kann sich durchaus mal so anfühlen, als ob da politisch nicht so viel auf den Weg gebracht wird. Danke fürs Gespräch.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Coronavirus, hello, 11.11. heute Karnevalsauftakt in den großen Karnevalshochburgen, wie zum Beispiel Düsseldorf.
Karneval ist ein Stück Kulturgeschichte, das ist halt einfach das Leben feiern, das Leben genießen.
Hier wird geschunkelt, hier wird gelacht, hier wird gesoffen. Und man muss langsam in das normale Leben wieder einführen, ne? Also Corona ist nicht vorbei, aber das Leben ist auch nicht vorbei.
Also irgendwann muss man ja mal wieder feiern. Man ist zweimal geimpft, also von daher ist meine Angst jetzt eigentlich jetzt nicht so groß.
Warum sollen wir Angst haben? Man muss das Leben ja nicht abstellen, oder?
Tja, Stimmungsbild aus der Düsseldorfer Altstadt von heute. Das erste Mal Karneval mit Corona, im Vorfeld lange diskutiert und NRW-Ministerpräsident hat gesagt, 2G ist Pflicht. Und wir wollen wissen, wie war es denn heute? Vivien Leue, du warst für Deutschlandfunk Nova unterwegs. Waren es genauso viele Jäckinnen und Jäcken wie sonst?
Nein, also in Düsseldorf nicht ganz. Es waren 3000, wurden wohl gezählt auf dem Rathausplatz, aber man musste ihn sich nur anschauen, den Rathausplatz, da gab es hier und da immer noch freie Flächen, also schon große Gruppen, die auch sehr nah beieinander standen und natürlich bei dem einen oder anderen Lied, da schunkelte man auch zusammen, aber es war doch luftig, würde ich sagen, und das ist es normalerweise nicht. Später kam dann aber, also das war um 11.11 Uhr, es kam dann später noch Feiernde hinzu. Hier im Rheinland machen das viele Leute so, vormittags arbeiten sie ein paar Stündchen und dann gehen sie feiern. Und ich habe jetzt eben noch mal in die Kneipen so geschaut, da knubbelt es sich schon ganz schön. Also die Kneipen, die aufhaben, es sind nicht alle, die aufgemacht haben für heute, aber da ist es natürlich stickig und voll, da ist Abstand nicht möglich.
Welche Regeln gelten denn in Düsseldorf?
Also wie in fast allen großen Karnevalshochburgen heute 2G, ebenso auch in Köln und Mainz zum Beispiel, also geimpft oder genesen. Ja, hier in Düsseldorf hat das vielen Leuten durchaus auch ein gutes Gefühl gegeben, weil sie gesagt haben, naja, wir sind doch alle geimpft, ja. Aber letzte Woche, muss man auch im Hinterkopf haben, da warnte der Düsseldorfer Oberbürgermeister, dass hier in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen die Hälfte der Neuinfizierten doppelt geimpft seien. Also 2G schützt halt nicht so sicher, wie wir uns das alle wünschen und insofern, ja, diese vollen Kneipen machen dann doch auch Sorgen, Impfdurchbrüche kann es trotzdem geben.
Und du hast Mainz schon erwähnt, dort wurde heute auf dem Schillerplatz gefeiert, 2G galt auch in Köln, 11.11 Uhr, trotzdem gab es Bilder, wo Straßen komplett voll waren mit Menschen, gab es da Zugangsbeschränkungen oder wie wurde das gehandelt?
Ja, man muss einfach sagen, Köln ist wirklich die Karnevalshochburg. Da sind die Menschen einfach komplett verrückt. Ja, auch da gab es die Regeln und Zugangsbeschränkungen. Also es ist so, dass es kontrolliert wurde. Man hat einen Stempel bekommen, wenn man denn ein Zertifikat zeigen konnte, geimpft oder genesen. Es wurde auch einmal ein Platz dicht gemacht, also schon zugemacht, weil er zu voll war. Aber trotzdem, es ist ja nicht in jeder Straße eine Zugangsbeschränkung, sondern auf den großen Plätzen. Und dann weichen die Menschen auch aus. Und es war einfach voll, ja.
Aber dein Eindruck, wurde diese 2G-Regel denn ausreichend kontrolliert?
Ja, ich muss schon sagen, viele Menschen vom Ordnungsamt, von Sicherheitsdiensten, auch Polizei waren unterwegs. Doch, also ich glaube, dass die Verwaltung, die Polizei, die Politik sich, was die Durchsetzung dieser 2G-Regeln anbelangt, nichts vorwerfen lassen können. Es war dann eher so, dass dieser unbändige Wille, jetzt endlich wieder zu feiern, jetzt endlich wieder fröhlich zu sein, heute einfach Corona vielleicht auch mal zu vergessen, so groß war, dass ja, es dann trotzdem an manchen Stellen voll wurde. Aber das, was man kontrollieren konnte, wurde kontrolliert.
Und dieser unbändige Wille, von dem du sprichst, war der größer als die Skepsis? Immerhin haben wir heute 50.000 Neuinfektionen.
Ja, also es ist ein bisschen altersabhängig gewesen, habe ich so tatsächlich das Gefühl gehabt. Also ältere Menschen nach dem Aussehen nach, ältere Menschen haben mir dann schon gesagt, sie bleiben heute draußen, sie trinken ihr Bierchen draußen. Würde ich auch wetten, dass sie das durchgehalten haben. Aber die Jüngeren, die dann vielleicht auch schon um 12 Uhr ein paar Bierchen, also Altbier oder Kölsch-Intus hatten, da merkte man, da kippen dann die ganzen guten Vorsätze und Hemmungen. Und da geht man dann vielleicht doch mit der Gruppe noch in die Kneipe. Also ich habe schon von vielen gehört, hier draußen ist doch kein Problem. Es war auch wunderschöne Sonne heute, zwar kalt, aber sonnig. Aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass jeder, der sich das vorgenommen hat, das bis zum Ende auch durchgehalten hat, draußen zu bleiben.
Kann man nur hoffen, dass nicht später noch die Quittung kommt. Für Deutschlandfunk Nova in Düsseldorf beim Straßenkarneval unterwegs gewesen heute, um sich ein Bild zu machen von der Lage. Vivien Leue, lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er wollte seinen Körper der Wissenschaft spenden, aber damit hat ein US-Veteran vor seinem Tod überhaupt nicht gerechnet. Am Ende wurde seine Leiche nämlich Teil einer skurrilen Show mit Publikum, das Eintritt gezahlt hat, um eben zu sehen, wie an ihm tot rumgeschnibbelt wurde. Kann uns das auch nach dem Tod blühen oder nicht? Das haben wir uns gefragt. Was bedeutet eine Körperspende eigentlich bei uns in Deutschland? Das wollen wir uns mal anschauen, was da möglich wäre. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's näher angeguckt. Es ist makaber, allein dieser Fall in den USA. Was
ist
da los?
Ja, da ging es um David Sandes. 98 Jahre alt ist er geworden. Er ist an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Und seine Ehefrau hat nach dem Tod gesagt, ich spende den Leichnam meines Mannes für Forschungszwecke. Mhm. Aber dann wurde das so ein bisschen skurril. Am Ende war die Leiche von David Sandes Teil dieser Show am Rande einer Messe für Skurrilitäten. Und das war eine Show, die sich Death Science nennt, und da kann man sich Tickets kaufen für eine Anatomievorführung. In der Mehrzweckhalle war das von einem Hotel, kostet um die 500 Euro.
Unglaublich. Und natürlich nicht das, was sich die Witwe vorgestellt hat für ihren Ehemann. Kann das bei uns auch passieren?
Nein, klares Nein. Erstens kann nicht deine Ehepartnerin oder dein Partner darüber entscheiden, ob dein toter Körper von jemand anderem gespendet wird. Das kannst nur du allein entscheiden. Man muss sich da aktiv bei einem anatomischen Institut in der Nähe melden. Das ist ganz genau geregelt, zum Glück, hat mir Professor Dr. Andreas Schmiedl gesagt von der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist dort in der klinischen Anatomie. Es wird auch gecheckt, ob du noch voll zurechnungsfähig bist zum Beispiel. Ansonsten ist das alles nicht gültig.
Wir müssen auch wissen, was dann generell so alles passiert. Die einen wollen das genauer wissen, die anderen weniger genau. Auf jeden Fall müssen die vorher informiert werden und müssen dann per Unterschrift ihr Einverständnis geben, dass nach dem Tod der gesamte Körper für Lehre und Forschung dann zur Verfügung steht.
Was passiert denn bei der Lehre und Forschung dann genau mit meinem Körper? Also wenn ich jetzt irgendwie den freigebe für die Wissenschaft?
Hauptsächlich landest du in der Anatomie von der Universität. Also damit Medizinstudierende lernen können, wie sie Schnitte setzen, was wo ist. Auch für Zahnmediziner sind wir als Leiche noch interessant. Im Idealfall teilen die sich natürlich auf die Fakultäten, damit so ein Körper maximal genutzt werden kann. Ist aber nicht immer der Regelfall. Für medizinische Forschung, meinetwegen an Krankheiten oder so, eignen sich Verstorbene eher nicht, weil der Zerfall eben ziemlich schnell geht. Deshalb ist der Umgang mit solchen Körperspenden auch ziemlich aufwendig, sagt Andreas Schmiedl.
Entsprechend werden die Körper vorher natürlich haltbar gemacht, denn jeder weiß, dass der Körper, wenn er tot ist, eben verwest irgendwann. Und um das zu verhindern, werden die Körper mit einem Konservierungsgemisch fixiert. Anschließend werden sie dann noch in ein Konservierungsmittel hineingelegt. Für bei uns sind das 9 Monate bis ein Jahr. Und erst dann werden sie für den Unterricht freigegeben.
Na gut, also man tut nach seinem Tod noch was Gutes für die Wissenschaft, für den Nachwuchs sozusagen. Aber was ist dann nach dem Anatomie-Seminar?
Das können dann die Verwandten entscheiden. Allermeistens wird der Leichnam eingeäschert, aber dann kann auch eine ganz normale Bestattung stattfinden danach, nur eben mit 1-2 Jahren Verspätung.
Verzug dann. Jetzt kann man sagen, das ist eine gute Sache. Wie Organspende, man hilft anderen Leuten, was zu verstehen am menschlichen Körper, guter Zweck, den zur Verfügung zu stellen. Machen es denn genug?
Das hat Andreas Schmiedl mit einem klaren Ja beantwortet. Also so ein mittelgroßes Institut benötigt so ungefähr 60 Körperspenden pro Jahr und die kommen wohl auch zusammen. Und das, obwohl man dafür gar kein Geld kriegt, sondern ganz im Gegenteil.
In vielen Anatomien ist es so, dass kein Geld zur Verfügung steht für die Überführung, die Einäscherung und die Beisetzung. Und die Kosten, die dafür entstehen, die müssen die Körperspender selbst tragen. Das sind in Hannover 1.200 Euro.
What? Ist schon ordentlich, ne? Also total. Da muss man schon für brennen, was Gutes für die Wissenschaft zu tun. Aber das tut man in der Tat für den Medizinnachwuchs zum Beispiel, der durch uns die Anatomie des Menschen kennenlernen kann und dann im besten Fall im OP-Saal wiederum Leben retten kann.
Eine Sache muss ich jetzt noch klären. Können wir ausschließen, dass wir dann in irgendeiner skurrilen Show wie bei der Geschichte in den USA landen?
Ja, außer man unterschreibt bei Gunther von Hagens, ne, bei den Körperwelten, dann wird man Exponat im Museum. Aber da gibt es übrigens auch keine Kohle, nur lebenslang freien Eintritt in die Ausstellung.
Will man das? Naja, makaber bleibt's. Christian Schmidt für Deutschlandfunk Nova über das, was passiert, wenn wir unseren Körper nach dem Tod spenden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
An der polnisch-belarussischen Grenze, da harren seit Tagen Menschen aus, die sind geflohen, ihnen wurde vielleicht auch durch Schleuser das Versprechen gemacht, für 6.000 Euro geht's für euch in die EU. Es ist kalt, es ist menschenunwürdig dort, die Situation, und EU-Ratspräsident Charles Michel hatte Polen zugesichert, wir helfen euch. Nachdem Frontex, die Grenzschutzagentur, von polnischer Seite abgelehnt wurde, ist der neue Vorschlag von ihm, Polen bei Grenzbefestigung zu unterstützen. Stacheldraht, Zäune, Mauern, was auch immer das sein mag. Über diesen Vorschlag habe ich heute mit dem Migrationsforscher Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Bisher hat die EU ja immer abgelehnt, Polen beim Bau von Grenzbefestigung finanziell zu unterstützen. Deswegen wollte ich von ihm erstmal wissen, wie er jetzt den neuen Support beurteilt.
Ja, das ist natürlich genau das, was Polen wünscht und auch einige andere zentralosteuropäische Staaten und auch Griechenland. Also, dass die Europäische Kommission und Brüssel auf ihre Interessen zugeht und eben Geld für Zäune gibt und nicht nur für andere Grenzsicherungsmaßnahmen. Mhm. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, mit Polen wieder zusammenzuarbeiten, aber natürlich ist es extrem umstritten.
Was könnte das sein, was die EU im Gegenzug von Polen verlangt?
Ja, also im Idealfall müsste Polen ja, wie überall angemahnt wird, eben diese Menschen geregelt über die Grenze kommen lassen, geregelt, und dann jedem die Möglichkeit zumindest geben, einen Asylantrag zu stellen, wenn sie das wollen, und eben die humanitäre Versorgung sichern. Das wäre zumindest mal das Mindeste. Und darüber hinaus ja, dass vielleicht Polen eben diesen Ausnahmezustand aufhebt und eben allgemein mehr ausländische Präsenz und Hilfe zulässt.
Wir hatten diese Woche Migrationsforscherin Sabine Hess im Gespräch, die der EU eklatantes Versagen vorgeworfen hat. Sie sprach von Menschenrechtsverletzung, weil sich die EU dem Problem an der polnisch-belarussischen Grenze eben nicht stellt. Was würden Grenzbefestigungen denn nun ändern?
Also das ist ein bisschen wirklich die Wahl zwischen zwei Übeln. Ja. Erstmal festgestellt, und das soll jetzt keine Unterstützung darstellen. Polen hat bereits per Gesetz entschieden, dass eine Grenzbefestigung gebaut wird. Das wird kommen, egal was Brüssel macht. So. Und was Grenzbefestigungen bringen, ist natürlich A, symbolisch, ja, wir machen dicht, und B, operativ, ja, sie bringen schon was. Grenzbefestigungen werden, also rein aus dem Sinne Abschreckung und weniger Grenzübertritte, sie werden immer wieder umgangen werden können. Es gibt immer Alternativen, auch gefährlichere Routen, aber ob man es mag oder nicht, es hält auch Menschen einfach auf, ja. Insofern ist damit, wie gesagt, ohne Bewertung die Hoffnung verbunden, dass man so diese Krise eben abfängt und sagt, man zeigt den Leuten, es lohnt sich nicht mehr, es ist eben dicht.
Aber wenn Polen das eh schon vorhat und beschlossen hat, warum kommt dann dieser Vorstoß von Seiten der EU, wir helfen euch dabei?
Also die EU hat jetzt schon, ich weiß nicht wie lange, Hilfe angeboten, erst anderer Art. Und Polen sagt, nein, danke, wir wollen keine Frontex-Mission, wir wollen überhaupt allgemein keine internationale Präsenz in dieser Grenzzone und sowieso das europäische Recht, was die Vorgaben da betrifft, wir machen da unsere eigenen Sachen. das ist die Lage. Und das Einzige, wo sie sagen, ja, aber gerne, wenn ihr uns finanziell unterstützt bei dieser Grenzfestigung, dann lassen wir das, das hätten wir dann doch ganz gerne. Hm. Also das ist die Frage. Lässt sich die EU darauf ein, eben die Hilfe zu leisten, die Polen haben will? Zu Geld sagt ja niemand nein. Und wenn es das tut, ja, gibt es dann ein Gegengeschäft. Also das wäre die einzige Rechtfertigung, auf die man sich einlassen kann. Aber es ist die Wahl zwischen zwei Übeln auf jeden Fall.
Wie bewerten Sie das? Ist das ein Rückschritt in eine Vorzeit, wo es Mauern gab, wenn jetzt die EU wieder in so eine Richtung tendiert und eigentlich ja doch durch das Schengen-Abkommen alles andere signalisiert wurde, nämlich offene Grenzen?
Also zunächst ist Schengen immer schon, Anführungszeichen, erkauft worden, dadurch, dass man nach außen dicht macht. Also die Binnengrenzen sind deshalb offen, weil wir sehr scharfe Grenzkontrollen jenseits der Schengen-Zone haben. Das ist nun weiß Gott nichts Neues. Und man soll auch nicht so tun, dass diese Zäune wirklich grundsätzlich neu sind. Also Ungarn hat damit angefangen, Spanien sowieso noch länger in seinen Enklaven. Griechenland hat neulich jetzt einen Zaun gebaut gegen eine Landgrenze zur Türkei. Also das passiert. Und nochmal, es gibt nicht eine Rechtfertigung, aber die EU kann auch quasi sich nicht davon wegdrücken, dass das die Realität ist und so tun, als ob man nur saubere Hände hätte in Brüssel. Das ist natürlich dann auch ein bisschen einseitig, die Darstellung.
Einschätzung des Migrationsforschers Raphael Posson von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben über den Vorschlag von Charles Michel gesprochen, Polen bei Grenzbefestigung zu helfen. Danke fürs Gespräch.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anscheinend vernichten einige Sneakerhersteller die brandneue Ware, wenn sie retourniert wird, zeigt zumindest eine Recherche des NDR zusammen mit der Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Die haben sich das genauer angeschaut und NDR-Journalist Christian Salewski ist mit beteiligt daran. Christian, wie habt ihr versucht herauszufinden, was mit der retournierten Neuware passiert?
Ja, das ist jetzt Teil eines größeren Rechercheprojekts, du hast gesagt, die Sneakerjagd. Und wir haben eine Retoure von Nike tatsächlich mit GPS-Trackern versehen, die dann bei Nike.com zurückgegeben im Internet und sie dann verfolgt. Und das Ganze ist dann gegangen in das Nike-Logistikzentrum in Belgien. Das ist, muss man sich vorstellen, riesengroße Anlage, wo jeder Schuh, den Nike in Europa verkauft, durchgeht. Und da ist er aber nicht geblieben, der Schuh, sondern er ist dann gegangen, 25 Kilometer weiter die Autobahn runter, in ein unscheinbares Gewerbegebiet, in eine Wellblechhalle, in der ein großer Schredder steht. Und dort ist der Schuh hingegangen. Diese Halle, muss ich dazu sagen, die kannten wir schon und haben das Ganze mehr so als Test gemacht, weil wir waren da schon mal davor. Wir haben nämlich den alten Schuh von Caroline Kebekus, also einen ausgelatschten Nike-Schuh, auch mit Trackern versehen und dann zuvor in eine Recycling-Tonne von Nike gedrückt. Das sind so Dinger, die stellen die in den Läden auf und sagen, spende uns deine alten Schuhe, wir recyceln die und geben ihnen sozusagen ein neues Leben. Und diese alte Retoure, diesen alten Schuh von Kebekus, den haben wir eben auch in diese Schredderhalle verfolgt. Und als wir das erste Mal dahin gegangen sind, dann da festgestellt, wow, hier liegen ja überhaupt gar keine alten Schuhe, sondern unendlich viele neue Schuhe. Und so kamen wir darauf, dann nochmal eine Retoure zu tracken.
Also euch ist quasi bei dem eigentlichen Rechercheprozess, was passiert mit den alten Sneaker, aufgefallen, Mensch, da gibt es vielleicht auch noch ein anderes Problem, nämlich dass die Retournierten geschreddert werden. Hat Nike irgendwas dazu gesagt, warum das passiert?
Am Ende dann schon. Wir haben Nike sehr lange versucht, ins Gespräch zu kommen mit denen. Das hat alles nicht geklappt über Wochen. Und dann ist mein Kollege Johannes Edelhoff von Panorama zur Weltklimakonferenz nach Glasgow geflogen und hat dort am Rande einer Veranstaltung den Nike-Nachhaltigkeitschef auf die ganze Geschichte ansprechen können. Der war sehr überrascht oder gab sich sehr überrascht und konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben dann nochmal ganz exakt die Daten unseres Trackings denen mitgeteilt und dann gab es die schriftliche Auskunft, dass dann doch Retouren auch dem Recycling zugeführt würden. Allerdings seien die dann wohl beschädigt. So, das ist die Aussage. Das haben wir natürlich vor Ort ganz anders wahrgenommen. Da waren die Schuhe nagelneu.
Ja, müsste man natürlich auch mal prüfen, wie das bei anderen Sportartikel oder Sneakerherstellern ist und nicht nur bei Nike. Aber spannende Sache. Der Ausgangspunkt eurer Sneakerjagd war eben nachzuverfolgen, was passiert mit den alten Schuhen und ihr habt einige Promis dafür gewinnen können.
Ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
Jo, was geht ab? Ich bin Jan Delay.
Hallo, mein Name ist Jordan Alain. Und ich mache mit bei der Sneakerjagd.
Und damit beginnt die große Frage, was passiert jetzt eigentlich mit solchen Schuhen und was macht man damit?
Ich habe noch nie in meinem Leben Sneakers weggeschmissen, werde ich auch nie wieder tun. Aber schweren Herzens gebe ich die jetzt in die Hände der Sneakerjagd und bin gespannt, was damit passiert.
Gibt es denn schon Ergebnisse, wo die alten Sneaker landen?
Also zum Beispiel Jan Delay, der war jetzt ja auch gerade da zu hören, dessen Schuhe haben wir bei Zara, diesem Modekonzern, Fast-Fashion-Kette, auch in eine Recycling-Box gegeben, die Zara zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz betreibt. Und die versprechen eben auch, dass diese Kleidungsstücke, auch Schuhe, dann weiter benutzt würden und ein neues Leben wörtlich erhalten. Das konnten wir nicht bestätigen. Da ist zum Beispiel der Schuh von Jan Delay direkt aus der Recyclingbox von Zara und dem Deutschen Roten Kreuz zu einem Entsorgungsbetrieb gegangen und dort dann signalmäßig verstorben. Das war schon mal auch so, dass da das Versprechen nicht eingehalten wurde.
Mhm. Mit welchem Fazit gehst du raus aus dieser Recherche? Gibt es da schon was, wo du sagst, also man kann nicht davon ausgehen, dass, wenn man Sneakers irgendwie zum Recycling zurückgibt, sie auch wirklich recycelt werden?
Naja, gemischtes Fazit. Also ich würde sagen, Recycling macht natürlich in dem Sinne Sinn, dass man Schuhe, die wirklich noch gut erhalten sind, noch weiter benutzt, also Secondhand-mäßig weiter benutzt. Währenddessen Schuhe, die wirklich abgerockt sind, die sollte man auch nicht mehr in solche Recycling-Systeme geben. Die sind dann eher für die Restmülltonne. Und eine Sache, die ich persönlich extrem krass finde, ist die, wenn man so will, Parallelität von Neuwarenvernichtung auf der einen Seite, wie man das jetzt bei Nike sieht, und der Tatsache, dass Schuhe, die wirklich abgerockt sind, die wir auch getrackt haben, eher mit dem Schiff bis nach Afrika und so weiter gegangen sind. Dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf der Sneakerjagd. Also es werden kaputte Botten exportiert weltweit, während Neuware bei uns, sage ich jetzt mal, geschreddert wird. Das ist eine Parallelität, die macht wirklich gar keinen Sinn.
Und da muss man auf jeden Fall weiter dranbleiben. Das macht ihr, der Norddeutsche Rundfunk, zusammen mit der Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von NDR-Journalist Christian Salewski. Dank dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Schottland, dort wo die UN-Klimakonferenz dieses Wochenende in Glasgow zu Ende geht, kann es eigentlich nur eins geben, richtig Whisky, schottisches Nationalgetränk. Bekommt aber jetzt gerade Konkurrenz von Iron Brew, kannte bisher kein Mensch. Dann hat es auf der UN-Klimakonferenz die US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez getrunken und sich dabei gefilmt und plötzlich ist das Zeug hip. Aber schmeckt's denn auch? Wir machen gleich den Test. Vorher erklärt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinne alles zu diesem Getränkehype.
Die Kongresshalle in Glasgow, in der der Klimagipfel stattfindet, hat sowas wie einen Exklusivvertrag mit dem Hersteller von Iron Brew. Deswegen gibt es dort auch nicht die üblichen Softdrinks, also Cola, Fanta, Eistee und so weiter, sondern nur diesen seltsamen quietschorangenen schottischen Fizzledrink mit dem großen I vorne auf der Dose. Trotzdem hatte Alexandria Ocasio-Cortez, eine demokratische US-Abgeordnete, Schwierigkeiten, einen Schluck davon aufzutreiben. Dann aber hat sich die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon höchstpersönlich darum gekümmert und für Nachschub gesorgt.
Hey guys, I found it.
Und um das zu feiern, hat die Amerikanerin dann ihren ersten Schluck davon gefilmt.
Ready?
Sie macht also die Dose auf, nimmt einen Schluck und...
This tastes just like a Puerto Rican soda. This is cola champagne.
Tja, sie steht drauf. Ganz offensichtlich.
Oh my God!
Und vielen Schottinnen und Schotten geht es ganz genauso. Denn das Getränk gilt nicht nur als hervorragender Begleiter für Fish and Chips, sondern auch als der Drink, um nach einer Nacht voll Bier und Whisky den Kater wieder loszuwerden. Das könnte auch an dem Koffein liegen, das der Hersteller mit reinmixt. Allerdings, unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz gab es auch andere Meinungen. Eine Klimaaktivistin aus Ruanda sagte dem Guardian, sie mag das Zeug überhaupt nicht. Es schmecke einfach wie Wasser mit viel Zucker und einem bisschen Aroma. Und außerdem sei es bescheuert, dass noch nicht mal draufsteht, ob vielleicht Alkohol drin ist oder sowas. Das heißt, die Geschmäcker gehen bei diesem schottischen Nationalgetränk ganz offensichtlich weit auseinander. Genauso wie bei einigen anderen ländertypischen Speisen und Getränken, die ebenfalls ihre Fans und ihre Hater haben.
Nur als Beispiel in Japan, was sehr beliebt ist, sind Natto. Natto ist vergorene Sojabohnen. Die sind auch so leicht klebrig, schleimig, aber extrem gesund.
Sagt Jörn Gutowski aus Berlin. Er bezeichnet sich selbst als Geschmacksvermittler. Das heißt, er macht Verkostungen und Workshops und er hält Vorträge übers Essen.
Aber das Vergorene hat eben wirklich auch so einen vergorenen Geschmack. Und wenn man dran riecht, ja, das riecht für viele nicht sehr angenehm aus westlichen Bereichen. Ja. Oder Vielleicht kennst du da auch diesen Gammelhai in Island, diese Spezialität, fermentierter Grönlandhai. Ich meine, ja, in Island, das ist eine Fischernation, da gibt es halt viel Fisch. Und auch da wieder hat man auch einen sehr eigenen Geschmack, der, wenn man das nicht kennt, ja auch erstmal sehr abstoßend sein kann.
Aber woran liegt es denn nun eigentlich, dass die Leute in unterschiedlichen Ländern so einen ganz speziellen Geschmack entwickelt haben?
Der Ursprung ist meistens bei solchen Traditionen nicht im Genuss zu finden, sondern einfach, das hat sehr viel mit Überleben zu tun. Und heute sind wir sehr viel stärker genussorientiert, weil wir natürlich sehr viel Essen zur Verfügung haben. Also wir können heute ja uns das Essen aussuchen. Aber vor Jahrhunderten, da war es entweder isst diesen vergorenen Hai oder isst gar nichts.
Oder aber gewöhn dich dran, dass es besonders salzig oder saumäßig scharf schmeckt. Denn gerade Chili oder Zimt kamen anfangs ja nicht nur für den Geschmack ins Essen, sondern weil solche Gewürze Bakterien oder Schimmelpilze abtöten und die Lebensmittel sich so länger halten. Das war vor allem in wärmeren Ländern wie zum Beispiel Indien oder Südostasien wichtig. Und wenn ich dieses Essen dann schon als Kind jeden Tag vorgesetzt bekomme, tja, dann kenne ich es natürlich nicht anders. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich mich jetzt als notorischer Liebhaber von Bier und Schweinsbraten an, na, sagen wir mal, japanisches Natto herantrainieren kann?
Da gibt es ja auch verschiedene Studien. Manchmal wird gesagt, man muss Sachen mindestens 11-mal probieren, 12-mal probieren, damit man etwas mag. Und das ist aber tatsächlich so, es gibt eben Menschen, die generell erstmal neophil sind, also offen sind für Neues. Ich glaube, denen fällt sowas auch viel leichter. Ich glaube, eine andere Sache ist auch, dass man, wenn man etwas Neues kennenlernt, dass man das mit etwas Bekannten vielleicht mischt. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt, wir gehen mal dein Schweinsbraten-Beispiel, wenn du da vielleicht ein bisschen Natto drauf machst, ja, dann ist es erstmal vielleicht einfacher für dich, weil du von deinem bekannten Schweinsbraten kommst und durch diese Kombination von Bekannten und Unbekannten ist es dann einfacher auch, das erstmal bei uns einzugliedern.
Also, bei mir gibt es dann also demnächst Schweinsbraten japanisch. Ob sich Alexandria Ocasio-Cortez allerdings von ihrem schottischen Cola-Champagner noch eine Kiste mit nach Hause nimmt,
love it. I love it.
Das ist noch nicht ganz klar. Aber wir kennen das ja auch aus dem Urlaub. Der Rotwein schmeckt in einer lauen Nacht am Meer einfach viel besser als nach der Arbeit daheim am Küchentisch.
Der soll arbeiten, der Martin Grinner. Der soll hier nicht zum Sommelier werden. Und es gibt nur einen Weg, um rauszufinden, ob es hopp, top oder flop ist. Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's besorgt heute in einem Englisch-Shop.
Ja, da gibt's das. Drei Flaschen direkt, damit auch jeder hier in der Redaktion probieren kann.
Toll.
Die Farbe ist ja schon krass, ne? Mhm. Jeder hat eine von uns. Leon. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie mein Bodenreiniger zu Hause. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen rostig, wenn man es so interpretiert. Daher kommt höchstwahrscheinlich der Name Iron Brew, also das O fehlt, aber es könnte von Eisen kommen. In manchen Werbespots werden die Leute auch magnetisch. Es deutet sehr viel darauf hin.
Was ist drin?
Wir gucken mal auf die Zutatenliste. Das ist sehr klein geschrieben.
Wasser.
Zum Glück, glaube ich. Ja, Wasser ist drin.
Zucker.
Das ist das nächste. Zucker, Zitronensäure. Mhm. Das ist ja so die normale Dreierkombi bei Limo. Ne? Ein bisschen Koffein ist wohl drin. Chinin, da ein bisschen weiter hinter. Das ist das, was in Tonic Water auch drin ist. Mhm. Auf der Flasche wird hier auch noch damit geworben, dass es ein Geheimrezept seit 1901 ist. Also es ist echt ein Ding in Schottland. Es wird genauso viel verkauft wie Coca-Cola. Mhm. Gibt auch einen Freizeitpark da, der eine eigene Iron Brew Achterbahn hat.
Deswegen kann man sagen, ist es ein Nationalgetränk, weil es die gleiche Größe Absatzzahlen in Schottland eben hat wie der andere.
Ja genau, das können wir hier gar nicht vergleichen. Okay. Gibt es aber uns nicht. Wollen wir es mal aufmachen?
Na, jetzt hast du aber genug geredet auch.
Ich habe es auch extra noch nicht probiert, damit wir beide den Überraschungseffekt haben. Diese US-Abgeordnete, die hat ja auf der Klimakonferenz gesagt, es würde schmecken wie Cola Champagne, kommt aus Südamerika und schmeckt irgendwie so nach Kaugummi.
Riecht wie eine Brause, riecht wie eine ganz harte Brause, das, was man sich in den Mund geschüttet hat und man mit Wasser aufkippt und dann sprudelt.
Hast du schon mal Cream Soda probiert? Das riecht auch so ein bisschen nach Kaugummi.
Gießt man es ein oder trinkt man es aus der Flasche direkt?
Aber wir machen es schön hier aus dem Gläschen, oder? Wir sind ja feine Leute.
Das klingt halt auch besser.
Wie schmeckt's?
Warte. Schäumt auch stark.
Oh, es erinnert mich an irgendwas, an diese Brausedinger, an die Dextroenergien.
Richtig,
was man
das
in der
das
Apotheke
Pulver,
bekommen
was man
hat.
Sich, oder das. Oder das
in Fanta aufgelöst.
Ich finde es ein bisschen, es schmeckt so wie dieses Pulver, was man nach dem Sport auch mal getrunken hat. So, ne? Aber wir haben ja im Beitrag gelernt, es soll ja zu Fish and Chips oft getrunken werden.
Ja, zu Pommes. Also, Pommes würde ich drüberlegen, damit man nicht so viel von Iron Brew schmeckt.
Ehrlich gesagt, jetzt wo ich es probiert habe, kann ich so diese Aufregung, es spaltet alle, gar nicht verstehen. Also wie kann man das schlecht finden?
Ich finde das so ein bisschen wie Marmite. Entweder finden es die Leute mega geil oder mega scheiße.
Aber ich finde es eigentlich auch relativ bedeutungslos. Also es schmeckt jetzt ganz normal, oder?
Nein, ich glaube, dieser Kaugummi-Geschmack ist das Fiese, was viele abtriggert.
Hm. Kannst aber nicht viel trinken.
Ne? Also meinst du, wäre es vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen, dann, was hast du gesagt, Whisky, ne? Kann man ja mit dabei.
Vielleicht eher
was zum
Mischen.
Ist von der Farbe her sehr ähnlich. Hm. Rein damit. Haben wir nur nicht.
Also, halten wir fest, es sieht ganz schön alarmierend aus von der Farbe her, schmeckt natürlich brausig und auf der Klimakonferenz sind alle durchgedreht. Deswegen, wir haben es getestet, weil Christian Schmidt Aaron Brew mitgebracht hat. Ganz lieben Dank dafür.
Kannst meins haben.
Ja, meins auch. Kannst du meins haben.
Wer will?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.